Rincewind schob sich in die Lücke zwischen der Wand und dem Bildnis eines fröhlichen Hundes mit heraushängender Zunge.
»Und nun?« fragte Schmetterling.
»Wie groß ist die Rote Armee?«
»Tausende von entschlossenen Kämpfern gehören ihr an«, sagte die junge Frau trotzig.
»In Hung Hung?«
»Nein, es gibt einen Kader in jeder Stadt.«
»Weißt du das genau? Bist du ihnen begegnet?«
»Das wäre zu gefährlich. Nur zwei Feuerkraut weiß, wie man Kontakt mit den anderen Gruppen aufnimmt.«
»Komisch. Weißt du, was ich glaube?« »Ich glaube, jemand möchte eine Revolution. Und es fällt ihm sehr schwer, eine zu organisieren, weil ihr alle so verdammt respektvoll und höflich seid. Aber wenn man erst einmal Rebellen hat, kann man viel erreichen.«
»Das ist doch absurd.«
»Die Aufständischen in den anderen Städten. Bestimmt vollbringen sie lauter revolutionäre Heldentaten, nicht wahr?«
»Wir hören immer wieder Berichte darüber.«
»Von deinem Freund Zwei Feuerkraut?«
Schmetterling runzelte die Stirn.
»Ja.«
»Jetzt fängst du an nachzudenken, nicht wahr?« fragte Rincewind. »Die Gehirnzellen beginnen endlich mit der Arbeit. Gut, habe ich dich überzeugt?«
»Ich weiß nicht.«
»Lass uns zurückkehren.«
»Nein, ich möchte herausfinden, ob du recht hast.«
»Du stirbst vor Neugier, wie? Meine Güte, man könnte den Verstand verlieren. Pass mal auf.«
Rincewind schritt zum Ende des Flurs zu zwei breiten Türflügeln, die von Jadedrachen flankiert waren. Er zog sie auf. Dahinter erstreckte sich ein großer, niedriger Raum. In seiner Mitte stand ein Himmelbett. Es ließ sich kaum feststellen, wer dort lag, aber seine völlige Reglosigkeit deutete auf jene Art von Schlaf hin, aus der man nie mehr erwacht.
»Siehst du, er ist bereits tot.«
12 Soldaten richteten verblüffte Blicke auf Rincewind. Hinter ihm knarrte der Boden und etwas raschelte. Dann folgte das Geräusch von nassem Leder, das an einen Stein geschlagen wurde. Rincewind sah zum nächsten Soldaten. Der Mann hielt ein Schwert in der Hand. Ein Blutstropfen rann über die Klinge und verharrte an ihrer Spitze, um den dramatischen Effekt zu erhöhen, bevor er zu Boden fiel. Rincewind hob den Blick und nahm kurz den Hut ab.
»Ich bitte um Verzeihung«, sagte er. »Ist dies nicht Zimmer 3b?«
Dann lief er los. Der Boden kreischte unter ihm und weiter hinten rief jemand seinen Spitznamen.
»Lasst ihn nicht entkommen!«
»Doch, lasst mich entkommen«, betete Rincewind. »Ja, bitte, lasst mich entkommen!«
Er schlitterte um die nächste Ecke, durchstieß eine Papierwand und landete in einem dekorativen Fischteich. Aber der fliehende Rincewind verfügte über katzenartige, sogar messianische Fähigkeiten. Es entstanden kaum Wellen auf der Wasseroberfläche, als er abprallte und weiterraste. Eine zweite Wand gab nach, und dahinter erstreckte sich ein anderer oder vielleicht der gleiche Flur. Hinter ihm landete jemand auf einem wertvollen Koi. Rincewind rannte. Weg! Das war der wichtigste Faktor einer gedankenlosen Flucht. Man lief weg! Das Wohin regelte sich von allein. Er sprang eine Treppe aus niedrigen Stufen hinunter, rollte unten ab und floh durch einen weiteren Flur. Seine Beine reagierten auf die gewohnte Weise. Zuerst ein wilder Sprint, um die unmittelbare Gefahrenzone zu verlassen, und dann ein Hochgeschwindigkeitsdauerlauf, um eine möglichst große Entfernung zu den Unannehmlichkeiten zu schaffen. Darauf kam es an. Die Geschichte berichtet von einem Läufer, der mehr als 40 Kilometer lief, um Kunde von einer siegreichen Schlacht zu bringen. Traditionsgemäß galt er als bester Läufer aller Zeiten. Aber hätte er die Nachricht von einer bevorstehenden Schlacht gebracht, wäre er unterwegs von Rincewind überholt worden. Und doch, jemand schloss zu ihm auf.